Draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Draußen mit Klausen heißt dieser Podcast, auch damit ich ein bisschen vor die Tür komme. Und heute bin ich in Berlin-Tempelhof und verabredet zu einem Gespräch mit Nur Ben Shalom über ein ganz einzigartiges Musikprojekt. Und wir sitzen jetzt hier in dem Gebäude des Kirchenkreises Tempelhof in seinem Musikprobenraum. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Vielen Dank, Shalom. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen über ein ganz besonderes Musikprojekt sprechen. Lebensmelodien heißt es. Das ist eine lange, schöne, sehr bewegende Geschichte. Jetzt wollen wir aber erstmal gucken, wer ist Nur Ben Shalom? Also ich habe verstanden, so um die 30, aus Israel stammend, seit aber auch schon ein paar Jahren hier in Deutschland, sehr gut Deutsch sprechend und ein Klarinettist. Was fehlt?
Stimmt, ja. Das ist, ich wohne hier in Berlin seit ungefähr 14, 15 Jahren. Ich bin gekommen, einfach zu studieren, als Klarinettist, als klassische Musikspieler in der Hochschule für Musik. Und konzentrieren über das Studium und dachte ich, okay, jetzt kommt die nächste Stufe. Aber dann langsam war ich auch ein bisschen, ich hatte viel Interesse über verschiedene Projekte, auch mit meiner Geschichte als Jude, und können wir das gleich nochmal, erzählen. Ich bin ja 33, ja, fast 33 Jahre alt und spiele klassische Musik und auch natürlich verschiedene interdisziplinäre Projekten, und eine wichtige und Hauptprojekt, kann ich jetzt heute sagen, auch ein Lebensprojekt ist die Lebensmelodie.
Genau, Lebensmelodie, ganz kurz, damit man eine Ahnung hat, ist ein Musikprojekt, Konzerte, aber auch Bildungsarbeit, Workshops über und mit Musik, die zwischen 1933 und 1945 entstanden ist, komponiert und ursprünglich musiziert von jüdischen Musikerinnen und Musikern, also unter der Verfolgung, dann im Ghetto, im Lager, angesichts des nahenden Todes, haben sie mit ihrer Kunst Zeugnis abgelegt, ihre Würde verteidigt, vielleicht zu trösten versucht. Das werden wir gleich sprechen. Also das ist sozusagen die Grundidee, um die es geht. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen?
Genau, so, ja, wie Sie haben gesagt, die Lebensmelodien sind jüdische Melodien. Ja, das ist einfach musikalische Werke, geschrieben oder gesungen oder gespielt in der Zeit zwischen 33 bis 45. Hinter jede Lebensmelodie gibt eine Geschichte. Das ist manchmal eine Geschichte von zwei Freunden oder von einem Überlebenden oder von einem ermordeten Juden und von dem chassidischen Gemeinde. Die Geschichten sind sehr private Geschichten von die Familien selber, und sie sind sie sind verbunden mit den Melodien. Das ist die Geschichte von den Melodien.
Und das sind nicht einfach abstrakte Kunstwerke, so Kunst an und für sich, sondern immer verbunden mit der Geschichte ihrer Familie und der Gemeinde.
Genau, ja. So, das ist und die Melodien. Sind selbe manchmal Lieder von damals, von vor dem Krieg, oder manchmal sie sind richtige musikalische, klassische Werke von Komponisten und Komponistinnen. Und manchmal sie sind einfach eine Melodie. Das hat in einem Moment in einem Lager oder in einem KZ geschrieben oder gesungen. Und hinter die Lebensmelodien gibt diese Stimme, die Stimme von diesen Leuten. Und diese Melodien sind eigentlich Zeitzeugnis zu der Vernichtung von dem jüdischen Volk. Und wenn wir diese Melodien spielen in Konzerte oder unterrichten oder in unsere Bildungsprojekten oder egal in welche Richtung, dass wir mit den Lebensmelodien gehen, dann bringen wir solche Stimme zurück, was war hier vor dem Krieg oder was hat einfach verloren gegangen. Und wir präsentieren solche Melodien. Und für mich als, ja, Sie haben gefragt, wie und warum. Genau. So, ich komme selber von einer Holocaust-Familie. Mein Großvater hat die Shoah überlebt, alleine. War auch eine sehr große Geschichte, schwere Geschichte. Und seine Schwester,
Ihre Großtante,
meine Großtante, hat in Tarnopol, sie hat gelebt in Tarnopol, das ist heute in Ukrainische, und teilweise sie hat gewohnt auch in Wien. Sie hat einen Brief geschrieben, 12 Seiten in Deutsch. Sie war selber ein Pianistin. Und in
diesem Brief, eine professionelle
Ja, Pianistin? Sie war eine Klavierlehrerin und auch ein Künstlerin einfach. Sie hat vor dem Krieg, wir wissen nicht so viel, aber sie war einfach genau in der Zeit von dem Krieg, in 1943, sie hat einen Brief geschrieben, 12 Seiten in Deutsch, einen unglaublichen Brief zu uns, zu der Familie, wo sie erzählt, was passiert in der Stadt, was passiert mit der Familie, was ist los gerade mit der Situation, sehr schwer. Und am Ende, sie sagt zu uns, zu der Familie, wenn wir diesen Brief lesen, das bedeutet, ich bin nicht mehr hier und ich habe nur einen Wunsch. Bitte nimmt eins Rache.
Und nehmt Rache an den deutschen Gewalttätern. Nehmt
eins Rache. Mhm. So endet das Brief.
Mhm. Hart.
Ja. Und ich bin mit diesem Brief aufgewachsen als kleines Kind. Das war immer in die Schubladen von meinem Vater. Das ist auch eine Geschichte, wie dieser Brief hat zu uns gekommen. Aber
wurde der regelmäßig vorgelesen oder daran erinnert an den Brief?
Als jung, ja genau, ja. Und das war ein Tabu. Ich konnte diesen Brief nicht nehmen in meine Hand als junger Mensch. Das war die einzige Erinnerung von meinem Vater vor seiner Familie.
Seine Tante? Ja,
deine Tante und die ganze Familie, weil sein Vater hat die überlebt, mein Großvater.
Und es ist ja auch nichts anderes übergeblieben, also auch keine Erbstücke, keine Dokumente, ist ja alles vernichtet worden.
Gar nicht. Und heute natürlich gibt immer, ich höre das sehr oft, die Überlebenden, sie vergessen manchmal, ja, weil die Trauma ist so groß und sie sind, das ist nicht richtig, was sie sagen, weil das ist, sie haben schon, das war schon lange her und sie haben vergessen. Aber dieser Brief hat geschrieben in dieser Zeit, so kann man nicht vergessen, sondern das ist ein Zeitzeugnis und ein wichtiges Dokument von damals. Aber zurück zu der Rache. So, ich bin immer mit diesem Rachewunsch von Salomea Oxluft, von meiner Großtante, das war immer in meinem Kopf. Und als junge Klarinettist sind zu Deutschland gekommen, zu Berlin, nach Berlin gekommen.
Ein Riesenschritt?
Ja. Dieser Wunsch war immer in meinem Kopf und dachte ich, was kann ich machen mit diesem Wunsch von Salomea? Und wenn ich nach Berlin gekommen, ich bin einfach immer diese Stadt gesehen von die, immer durch die Musik. Ja, ich bin zum Beispiel zu der Philharmonie gegangen und dann habe ich gesehen diese unglaubliche Architektur von Scharoun und so weiter. Wenn ich in die Staatsoper war, da habe ich zum ersten Mal Bebelplatz gesehen.
Mit dem, Denkmal Verband. Von Michael, gibt es einen ganz tollen
von
Michael Ullmann, einem israelischen Künstler, ein Bodendenkmal, weil das der Platz war, an dem die Bücher verbrannt worden sind. So eine unterirdische leere Bibliothek.
Genau.
Da haben Sie das gesehen.
Und diese Leere, Leerheit, ich weiß nicht, wie kann
die
man sagen.
Die leere Bibliothek, die Leere.
Die Leere ist sehr präsent in Berlin. Mhm. Egal wo. Ich sage immer, Berlin ist wie ein offenes Grab. Alles ist da, alles ist offen und noch nichts richtig gecovert, noch nicht richtig verdeckt. Und die Geschichte sind überall. Wenn wir ich wohne in Schöneberg, so Schöneberg als jüdische Bezirk auch mit wo in Münchener Straße war früher die Synagoge. Oder wenn ich nochmal zu Bebelplatz gehe, oder egal wo das ist Berlin immer wenn ich in Berlin laufe, ich denke immer über die Vergangenheit. Und als Klarinettist, als klassischer Klarinettist, ich habe immer große Interesse gehabt, okay, was war in dieser Zeit musikalisch? Und lange her habe ich angefangen, einfach Recherchearbeit zu machen und ein bisschen zu sammeln und mit Überlebenden in Israel auch sprechen.
Vielleicht eine kurze Frage, weil ich wahrgenommen habe, dass es durchaus musikwissenschaftliche Forschung gibt zu dieser Zeit. Das ist also, da gab es schon ein paar, die das auch versucht haben, was zu recherchieren. Ich habe mal mit einem gesprochen, einem Bekannten, der da gearbeitet hat, und habe einfach eine Ahnung davon bekommen, wie wahnsinnig schwer es ist, also wie lohnend es ist, diese Musik zu finden aus der Zeit der NS-Diktatur. Aber wie wahnsinnig schwer das ist. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Das wollte ich jetzt gerade mal wissen. Also Sie haben gerade angefangen, deshalb wie findet man da etwas?
Natürlich gibt viele Recherchearbeit über diese Zeit. Ja, Sie haben recht. Und wir sind als Sachprojekt nicht, wir sind nicht Konkurrenz von Rechercheprojekten. Und wir kommen von total andere Aspekte, weil war interessant uns ist auch diese Wahnsinnssituation, dass in diesem Moment manchmal in KZ oder in Lagers und in Ghettos, sie haben einfach gesungen oder gespielt oder was war diese Bedeutung von Musik als Hoffnung, als okay, wir gehen von einem Moment raus von unseren schweren Realitäten. Und wenn die Geschichten sind sehr schwer, die Musik eigentlich ist manchmal umgekehrt, sind mit viel Freude und viel Hoffnung. Und habe ich einfach angefangen zu fragen. In Israel auch. Holocaust-Überlebende getroffen, haben gesagt, haben Sie etwas mit Musik gemacht in dieser Zeit? Hatten Sie einen Moment in seine Überlebende-Situation, dass Sie, die Musik hat Ihnen geholfen? Das war der Anfang. Später habe ich zu verschiedenen Archiven gegangen, in Israel, natürlich auch Yad Vashem oder die National Archives und die Library von Israel oder in Yale oder in verschiedene, habe ich angefangen, verschiedene Stücke zu sammeln. Und heute das Projekt hat ein bisschen größer geworden, dann wir auch kriegen Melodien von anderen Leuten, dass wir uns kontaktieren und sagen, okay, unsere Großvater, unser und so weiter. Und
ist das manchmal schwierig? Also das eine ist, wenn es musikwissenschaftlich vorliegt und dann hat man im Archiv irgendwie Noten, dann kann man das ja nehmen und spielen. Schwieriger oder anspruchsvoller stelle ich mir vor, richtig mit Überlebenden an diese Musikstücke zu gehen. Das könnte ich mir vorstellen, das war wie bei Ihrem Vater. Dann ist das vielleicht das Einzige, was übrig geblieben ist, dieses Liedblatt, wie der Brief der Tante an ihren Vater. Das geben die ja nicht einfach mal so her an jemanden, die sie noch gar nicht so genau kennen. Das ist ja auch. Und dürfen sie das einfach spielen oder wollen die Angehörigen wissen, in welchem Kontext das gespielt wird? Wie müssen sie da arbeiten?
Ja, ist ja nicht so leicht. Nein, das ist nicht leicht. Und wir sind natürlich in einem ganz engen Kontakt mit den Familien. Und das ist, dieses Projekt ist natürlich über die Vergangenheit, weil wir müssen immer erinnern, ja, immer diese Erinnerungsfrage, aber eigentlich. Ganz ehrlich zu sagen, kann ich nicht erinnern. Ich war nicht da. Punkt. Aber was kann ich machen? Kann ich erzählen? Kann ich Geschichten erzählen? Musik spielen? Kann ich, und wenn wir diese Konzert zum Beispiel von Lebensmelodien hören, wenn wir präsentieren zum Beispiel 8 oder 10 Stücke, jedes Mal, neues Programm, und wir laden einen immer einen Schauspieler oder Schauspielerin, sie erzählen die Geschichte und dann unser Ensemble spielt diese Melodien. Das ist wie ein kleiner Puzzle. Ne? Das ist jede Geschichte oder Musik ist private Geschichte, aber wenn wir alles zusammenhören in einem Konzert oder in einem Bildungsprojekt, kriegen wir das größere Bild. Und das ist die Kultur, die jüdische Kultur von damals. Und dann natürlich sagen wir, okay, das war, das ist weg. Diese Musik hat zu tun mit dieser Zeit und wir bringen diese Stimme zurück, wie beim Salomea. Salomea, meine Großtante, sie hat diesen Brief geschrieben, sie war ein Pianist. Sie wollte, dass die Leute hören, was sie wollen sagen, als Pianisten, Musik, aber auch mit diesem Brief. Sie hatten die Möglichkeit nichts. Und diese Rachefrage, so diese Lebensmelodienprojekt, das ist meine kleine Transformation oder Antwort vor dem Wunsch von Salomea. Weil die Rache von Salomea, wir wissen alle genau, was sie sagt. Wir wissen genau, welche Rache bedeutet das, was sie wollen, dass wir nehmen. Aber wir leben heute in einer anderen Welt. Und was machen wir mit dieser Frage von Rache? Und die Lebensmelodien, das ist mein kleines Weg als mögliche Transformation von dieser Rache vor Frage. Weil, wenn wir diese Melodien spielen, wir kämpfen gegen Antisemitismus, weil wir sagen, diese Musik, das ist Zeitzeugnis von dieser Zeit, von diesen Momenten. Und wir bringen das zurück. Und die nächste Generation, wenn wir sehen, die dritte Generation oder was passiert in den Schulen heute, sie haben keine Verbindung von dieser Zeit. Und das ist immer die Sache, sie lernen über die Holocaust, sie lernen über die Erinnerung in der Bildungsprojekt, in der Schule, Entschuldigung.
Und da kommen wir vielleicht gleich nochmal zurück. Ich dachte, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Bildungsarbeit, aber ich dachte, vorher müssen die Menschen, die jetzt uns zuhören, einmal einen Geschmack bekommen, eine Ahnung bekommen, um was für eine Musik es sich handelt. Deshalb spielen wir jetzt mal das erste Stück an, damit man so eine Ahnung hat, worüber wir gerade reden. Ein einfaches Lied. Von wem?
Das ist ein Nigun. Nigun, das ist eine Melodie, eine Lebensmelodie in diesem Kontext. Von Nigun Karlin. Das ist ein einfach die Geschichte von dieser Melodie. Das ist diese Melodie hat einfach in Auschwitz gesungen von einer Gruppe von Juden in die Baracken. Aber sie war nicht religiös, sondern das ist eine religiöse Nigun. Ja, das kommt von einer chassidischen Gemeinde. Aber die Leute, das hat einfach gesungen. Sie waren teilweise natürlich Juden, Orthodoxen, aber teilweise nichts. Und das ist diese Verbindung, was Musik hat zu tun, nicht mit Religion, sondern einfach mit etwas, das wir können jetzt nehmen als Hoffnung.
Das hören wir jetzt, da hören wir jetzt mal rein. Zwei Fragen fallen mir zu diesem Stück ein. Das eine ist, ich ja auch als Laie, Nicht-Kenner, man hat dann immer so Klezmer-Klischees im Ohr, das hat aber damit nichts zu tun. Das ist ja einerseits eine ganz wichtige Musik, andererseits auch ein bisschen kommerzialisiert vielleicht schon oder ein bisschen breit. Das ist nochmal was ganz anderes, nicht?
Ja, das ist kein Klezmer. Gibt immer diese Sachen, diese Frage, okay, das ist jüdische Musik, ist Klezmer-Musik. Nein. Die jüdische Musik ist eine große Tradition auch von klassischer Musik. Ja, gibt auch jüdische klassische Komponisten, sie hat etwas mit dem Kultur, mit der Vergangenheit einfach genommen und das weitergeschrieben und komponiert. Und das ist manchmal Lieder, manchmal das ist eine fröhliche Musik, das ist manchmal richtige klassische Komponierung.
Genau, es ist von Unterhaltungsmusik, Folklore bis auch hin zu
bis zum Konzertsaal.
Avantgarde-Musik der damaligen Zeit.
Genau, ja.
Zweite Frage, die mir in den Sinn kommt, also andererseits gibt mir noch Ihr Satz nach, Berlin ist für mich wie ein offenes Grab. Und an dem Grab spielen Sie aber, wenn man das Bild mal nimmt, spielen Sie ja keine Todesmelodien, auch keine Sterbemelodien, auch keine Rachemusik, obwohl diese Rache von der Salomea Oxluft, das ist ja nachvollziehbar. Also das ist ja jetzt, man denkt, bei Rache ist immer böse falsch, soll nicht sein, wollen wir auch nicht so aufrufen, ist aber natürlich aus Ihrer Situation total nachvollziehbar und berechtigt. Das machen Sie aber gar nicht, sondern Sie spielen Musik. Deshalb will ich nochmal fragen, wie das für Sie und auch für die anderen Mitglieder in Ihrem Ensemble ist, diese Musik eigentlich zu spielen. In diesem Stück gerade eben haben Sie ja mit der Klarinette im Grunde die Gesang, die Stimme nachgespielt. Oder wie tief gehen Sie in die Musik rein? Oder wo sagen Sie, ich spiele diese Musik, aber ich bin ja nicht da, ich singe ja auch nicht, sondern ich mache die Klarinette heute, hier.
Ja, das ist Lebensmelodienstück oder Melodie oder Konzert ist eine Reise. Das ist nicht nur eine Reise von Publikum oder von den Leuten, dass sie sind Teil von den Konzerten oder von den Bildungsprojekten, aber sie ist auch für uns als die Musiker und Musikerin von dem Nimrod Ensemble oder die Schauspieler oder Schauspieler. Das ist eine Reise. Und das ist hat zu tun immer auch mit dem Geschichten selber oder wie diese Melodie gekommen bin. Zum Beispiel habe ich manchmal Videos gemacht von den Überlebenden, die singen eine Melodie, manchmal ohne Worte. Oder manchmal kommt ein Notenblatt, aber ohne Worte auch. Oder manchmal nur Begleitung oder manchmal nur Geschichte und wir müssen die Melodie finden. Manchmal umgekehrt. So, wir sehen das heute als im Jahr 2023. Sondern die Idee ist, dass wir haben die Ehre, diese Geschichten und diese Melodie zu tragen. Und dann kommt die Frage als Künstler und Künstlerin zum Beispiel, dass sie immer klassische Musik spielen. Das kommt die Frage immer beim jedem Stück, auch wenn wir Brahms spielen, okay, oder Mozart. Wie spielen wir diese Melodie? Spielen wir diese Melodie mit, in diese Grenze von in Mozart zum Beispiel, in der klassischen Zeit, so spielen wir das Klassik? Oder spielen wir das ein bisschen, oder respektieren wir die Grenze und nehmen wir, was wir denken, das ist wichtig und spielen wir das heute mit unseren Ideen. Und beim Lebensmelodien, das ist manchmal so, dass die Melodien sind, das ist echt gute Musik, aber am Ende, sie sind verbunden auch mit den Geschichten. Und unsere Interpretation kommt auch mit der Idee von den Geschichten selber.
Okay. Eine Reise im übertragenen, aber auch im tatsächlichen Sinne. Sie reisen viel rum. Also ich habe natürlich wahrgenommen, eine ganze Reihe von Konzerten hier in Berlin. Erzählen Sie doch mal kurz, nicht alle Stationen, aber so ein bisschen, wo reisen Sie so hin? An was für Orten spielen Sie? Zu was für Menschen? Und welche Erfahrungen machen Sie in dem Konzert? Oder welche Reaktionen nehmen Sie wahr bei denen, die zuhören?
Ich habe das Glück, mit so großem und fantastischem Team zu arbeiten. Ja, die Hauptarbeit für die ganze Recherche und ganze passiert von der Kirchenkreis Tempel auf Schöneberg. Und zusammen mit Michael Radetz haben wir diese Lebensmelodien gegründet.
Aber das ist der Superintendent hier für diesen Kirchenkreis.
Der Superintendent von Kirchenkreis Tempel auf Schöneberg und die ganze Team hier im Kirchenkreis arbeitet jeden Tag viel über die Lebensmelodien und aber wir haben auch das Glück, eine große Unterstützung zu bekommen, die Forderung von dem Beauftragter gegen Antisemitismus, Dr. Felix Klein. Er hat unser Projekt gefördert in den letzten 2 Jahren. Und wir hatten das Glück, wirklich einfach zu reisen bundesweit und verschiedene Konzerte zu machen, bis Corona.
Ja, oder, furchtbar.
Ja, Corona, das war natürlich eine andere Situation. Und jetzt, wir haben eine zweite Förderung bekommen und mit dieser Unterstützung von Dr. Felix Klein, wir haben die Möglichkeit zu Konzertsäle gehen. Dann haben wir in die nächsten 2 Jahre Konzerte in Schumann-Saal in Düsseldorf und im Gewandhaus in Leipzig und im Jüdischen Museum in Frankfurt und in so verschiedene klassische auch Orten, aber auch in Kirchen. Zum Beispiel, wir haben letzte Woche in Hannover in der Marktkirche gespielt oder in Apostel Paulus Kirche in Schöneberg, aber auch in Synagogen. In Pestalozzi-Straße in Berlin oder in Moscheen und muslimische Zentrum.
Haben Sie auch gespielt?
Haben wir auch gespielt, ja. Und wir sind diese Projekt, unsere Kooperationspartner ist auch diese Grenzgänge-Kooperation. Das hat teilweise mit Evangelische Akademie zu Berlin, Berliner Missionwerk, Apostel Paulus, Kirchenkreis Tempel of Schöneberg und Alhambra-Gesellschaft, muslimische Zentrum. Auch. Und die Alhambra-Gesellschaft hat von dem Anfang sehr unterstützt, auch. Und die, das war auch für mich wichtig, dass diese Musik und dieses Projekt hat keine Grenzen, sondern Sie können vielleicht sehen ein Bild: Pestalozzi-Straße, Synagoge. Okay? Wenn Sie ein bisschen von der Bühne sehen, unten auf dem Publikum, sehen Sie muslimische Frauen mit Kopftuch und alles. Sie kommen erst mal zu der Synagoge. Die Synagoge hat die Tür geöffnet, auch zum ersten Mal zum Beispiel und ganz am Anfang. Und alle hat gekommen, einfach zu hören die Lebensmelodien-Projekt. Und was bedeutet das? Das hat eine große Bedeutung für nicht zu der Vergangenheit, aber für die Zukunft.
Ich finde das total eindrucksvoll, weil natürlich gerade in Berlin, aber auch anderen Ort, man natürlich viel mitbekommt von jüdisch-muslimischer Animosität, Antisemitismus, viel Konflikt. Das ist das, was sozusagen in den Medien immer ganz oben ist. Ich finde es total wichtig zu hören, dass es noch andere Geschichten gibt, wie jetzt zum Beispiel bei Ihnen. Da frage ich mich natürlich, aber das ist wahrscheinlich, kann man nach einem Konzert gar nicht richtig bearbeiten. Da ist es die Erfahrung, die man miteinander teilt. Anders ist es, wenn man dann miteinander, mit Schulklassen wahrscheinlich oder so etwas, dann in so Workshops arbeitet. Was für Erfahrungen machen Sie denn da? Gehen Sie da in Schulen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Erstmal Musik verbindend. Verbindend und kommt direkt ins Herz. Musik verbindend zwischen Menschen. So deswegen, wir haben in unseren Konzerten muslimische, jüdische und christliche oder Buddhisten auch. Und alle kommen, dieses Projekt zu hören, weil diese Musik ist eine Brücke. Und auch in dem Bildungsprojekt zu den Schülern, ne? Wir haben das ein bisschen vorher angefangen zu sprechen.
Genau, da wollte ich so darauf zurückkommen.
Ja, die nächste Generation, wenn ich mit vielen Schulen wir treffen, wir haben so viele Kooperationen, Partner und Bildungsprojekte in Deutschland. Wir hatten auch eine Forderung bekommen von der Sprige. Wir haben nochmal eine
Förderung bekommen von, ja,
wir haben eine Forderung bekommen von der Friede Springer Stiftung und sie hat mit dieser großen Unterstützung konnten wir erreichen so viele Schulen, Grundschule, Gymnasium, Tanzschulen, Musikschulen in ganzen Deutschland. Und wir machen Workshops. Und dann manchmal das ist ein Tag Workshop, manchmal das ist läuft über verschiedene Termine oder ein paar Monaten. Und am Ende in diese Workshops kommt ein Konzert oder eine Veranstaltung, wo die Schulen selber diese Melodien lernen und spielen nach einer großen Recherchearbeit und sie lernen über die jüdische Tradition und ein bisschen über die Feiertage. Und dann sie spielen...
Und auch die Biografien wahrscheinlich.
Natürlich auch die Biografien. Sie kriegen zum Beispiel eine Lebensmelodien von Wischnitz. So, sie müssen erstmal lernen, okay, was ist diese chassidische Gemeinde Wischnitz? Was ist überhaupt chassidische Gemeinde? Und dann, wo war Wischnitz? Vor dem Krieg? Nach dem Krieg?
Wie heißt es heute?
Was passiert dort heute? Was sie haben zu tun mit der Musik? Und sie lernen... Über die Lebensmelodien sind Säulen. Und diese Säule, das ist eine Station und sie lernen über die Tradition und natürlich über die Biografie von der Musik selber. Und nach großer Arbeit, sie auch präsentieren die Recherche, das sie haben gemacht und die musikalischen Werke. Okay. Und sie spielen selber eine Lebensmelodien-Konzert. In der Schule oder manchmal veröffentlicht. Und so geht auch die Erinnerung weiter. Und vor diese, wir haben so viele Reaktionen bekommen von Schulen. Sie haben gesagt, wir würden diese Tag nie vergessen. Oder...
Wenn ich kurz dazwischen gehen darf, die Schülerinnen und Schüler sind ja in heutigen deutschen Klassen aus ganz unterschiedlichen Zusammenhängen, ganz unterschiedliche Familiengeschichten, muslimisch, christlich, atheistisch, unterschiedliche Herkünfte.
Genau.
Und die kommen ja von ganz, ganz unterschiedlichen Geschichten her auf ihre Lebensmelodien.
Ja, und sie treffen und sie machen eine Reise mit uns. Und diese Reise, das ist auch die Verbindung von dieser Generation zu diesem Thema Holocaust oder Shoah. Das ist nicht, wir erinnern nicht die Shoah, aber was wir machen mit diesem musikalischen Projekt, wir zeigen einen Teil, eine Verbindung, wo sie können später etwas lernen. Ne? Ich gehe manchmal nicht zu alle Schulen oder alle, kann ich nicht, aber wenn ich gehe manchmal, das ist die erste Mal, diese Schulen eine Jude treffen.
Genau.
Das ist, und sie kennen nicht die jüdischen Feiertage. Sie kennen nicht irgendwas. Das ist sehr unterschiedlich, ja.
Aber meistens kennt man nichts.
Kann man nicht, genau. Und nach diesem Projekt, was passiert mit diesen Schulen? Was passiert? Sie wollen diese Melodien weiterspielen und weiter erzählen. Und sie nehmen immer, sie sagen, okay, ja, das will ich unbedingt nächstes Jahr am Weihnachtsbaum singen. Oder, und so geht die Erinnerung weiter. Nur mit diesem Moment, weil wenn wir mit diesen Schulen über diese Thema sprechen, sie haben nicht nur, die haben normalerweise keine Ahnung, sie haben keine Verbindung und das kommt und dann das geht einfach ohne dass etwas, das hat nichts zu tun mit uns. Das war lange her. Aber jetzt, wenn sie diese Musik spielen, sie sind Teil auch von dem Kampf gegen Antisemitismus und auch Teil von der Erinnerung.
Darauf will ich gerne mal zurückkommen, denn das ist ja ein riesiges Thema, der Kampf gegen Antisemitismus, gerade auch in der Bildungsarbeit, in der Erziehung. Da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Oft kann es aber auch die Gefahr bestehen, dass es so ein reiner Moralunterricht ist, der von oben, ein moralischer Unterricht von oben nach unten, ihr sollt keine Antisemiten sein, und dann bleibt es aber abstrakt und fern. Und so wie Sie es Ihre Arbeit beschreiben mit Ihrem Projekt, geht es ja nochmal einen anderen Weg. Es ist jetzt nicht Antisemitismus, Prävention, pädagogisches Projekt so und so, sondern Sie gehen ja einfach erstmal über die Musik.
Und über die Menschen und Menschlichkeit. Weil Sie kreieren eine lebendige Erinnerung. Das ist die Hauptsache. Das ist, diese Geschichten und diese Melodien sind einfach, das ist sehr menschliches Projekt am Ende. Das ist über Leute. Und diese Leute hat in eine schwere Situation etwas gemacht und Hoffnung gekriegt. Und was lernen wir auch von diese Geschichten oder diese Melodien? Und was können wir lernen? Zum Beispiel, wir machen auch Bildungsprojekten in Kitas. Und das ist ein total anderes Thema. Wie lernen wir über diese, wir lernen über diese Vernichtung aber zum Beispiel, was bedeutet es, das anderes zu sein? und warum vor 100 Jahren das war verboten, anderes zu sein. Oder vielleicht sie war nicht anderes, weil sie war Teil von dem. Und was bedeutet das für diese kleinen Kindern auch? Und was ist die Relevanz, dass für heute, wenn eine Flüchtlingin von Ukraine kommt zu der Kita oder wenn jemand eine andere Sprache spricht? Was bedeutet das? Und sie lernen über solche Sachen. Und was bedeutet das, Mut zu sein, mutig zu sein oder Freundschaft? Und solche wichtige Elemente kommt immer, egal, wenn das ist in Kita oder in Gymnasium oder auch in als zu in ein Lebensmelodienkonzert kommen.
Jetzt haben wir aber noch ein zweites Stück. Mal ein um diesen Reichtum der Musik wenigstens mal zu erahnen. Das spielen wir gleich ein. Wollen Sie kurz erklären, welches Stück das ist?
Gerne. Das ist drei Lieder von Ida Pinkert. Sie hat Musik geschrieben. Die Geschichte ist sehr, sehr, sehr schwer, wie sie hat. Sie hat die Shoah überlebt. Selber, aber sie war auch in Babi Yar und in Ukraine in diese schwere Zeit und sie erzählt über seine Geschichte und was ist diese Musik, was bedeutet das und warum sie hat geschrieben oder gespielt.
Und das ist aber jetzt richtig anspruchsvolle, das ist jetzt nicht einfach Folklore, weil es einfach Folklore ist, auch was Bedeutsames, sondern es hat nochmal einen richtigen eigenen künstlerischen Anspruch.
Genau, richtig. Und können wir das gleich hören?
Das hören wir jetzt mal. Also diese beiden Stücke nur mal wirklich als Beispiel, habe das ja viel, viel mehr. Und ich habe selber noch, muss ich gestehen, noch kein Konzert gesehen. Das muss ich und gehört, das muss ich noch nachholen.
Unbedingt.
Aber es ist ja wirklich eine große Breite, eine große Vielfalt und Reichtum an musikalischer Tradition aus einer Zeit, über deren Härte und Brutalität man sich ja gar keine Vorstellung mehr machen kann.
Dieses Projekt immer arbeitet mit dieser Spannung zwischen, okay, das ist eine schwere Geschichte, aber die Musik hat viel Hoffnung. Und wie Sie haben das jetzt gehört, bei diesen drei Lieder gibt natürlich auch was traurig ist, ja, aber gibt auch viel, 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 viel Hoffnung und Freude. Und was ist unglaublich, manchmal die Musik hat richtig geholfen zu überleben, aber was ist total bei mir war sehr interessant, ist, dass warum sie haben in dem, ja, in die Gaskammer in Auschwitz ein Lied gesungen in diesem Moment. Und was bedeutet das auch von dieser Musikrichtung. Einfach, ja, weil wenn wir heute angefangen zu sprechen, ja, gibt viele Recherchearbeit und viele musikalische Werke von KZ, von Theresienstadt und so. Aber hier, das ist anders. Das ist nicht über manchmal große, wichtige Kompositionen. Wir haben auch. Mhm. Wir haben auch ein paar richtige Komponisten und Komponistinnen, dass sie ohne Holocaust würden heute bekannt wie Mahler und Brahms zum Beispiel. Und wichtige Figuren auch aus Berlin zum Beispiel, eine sehr wichtige Berliner Komponist hier vor dem Krieg, das niemand kennt. Wir haben jetzt im November die Uraufführung gemacht, hier in der Apostel Paulus in Berlin und später auch in Hannover gespielt. Und wir erzählen über seine Familie und seine Geschichte und wir haben zuerst mal seine Musik präsentiert. Aber das ist auch manchmal über die, nicht kleine Leute, aber sage ich so, die normalen Leute wie uns. Und das ist diese Menschlichkeit. Ja, und
ja, wenn ich da kurz mal rein anknüpfen darf, Musik ist ja ein riesiges Thema, aber jetzt gerade sagen vermeintlich einfache Musik in einer solchen Situation, so stelle ich mir das vor, ist ja auch noch mal ein Festhalten an der eigenen Menschenwürde. Ich bin kein Tier, ich bin kein Opfer, ich bin kein Stein. Ich werde entmenschlicht von dem nationalsozialistisch-deutschen Terror werde ich entmenschlicht, aber ich halte an meiner Menschlichkeit fest und die Menschlichkeit liegt ja ganz stark auch in der Art, dass man sich überhaupt musikalisch ausdrückt, wie großartig oder amateurhaft, das ist ja völlig egal. Und darin schwingt dann so viel mit, an Trost, an Hoffnung, vielleicht auch was Religiöses, das muss aber jetzt gar nicht so explizit religiös sein, sondern es ist einfach ein Zeichen auch von, ich bin weiterhin ein Mensch.
Wir haben auch natürlich Musik zu tun mit Religion und wir haben Musik, ja genau, aber das ist genau die Thema, dass wir als Menschen, wir hören diese Musik, wir verbinden miteinander auch und zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Bild zu sehen, Sie sind auch sehr herzlich eingeladen zu dem nächsten Konzert. Und was passiert mit dem Publikum nach dem Konzert? Das ist eine sehr besondere Situation. Beim Normal, erstmal, sie in dem Konzert, sie wissen nicht, wenn sie dürfen klatschen oder nichts. Und dann nach dem Konzert, was passiert? Und das ist sehr oft so, sie Publikum bleibt. Sie wollen sprechen.
Kommen sie dann auf sie zu oder?
Auch manchmal, aber manchmal sie haben keine Worte, weil sie müssen erstmal die Worte finden. Sie müssen etwas mit einfach selbst zu verstehen und zu denken und das ist sehr oft so. Sie wollen diese Projekt provoziert zu denken, sondern wir müssen nachher viel denken über diese über heute die Relevanz für heute, ja. Und das ist eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, was passiert mit Publikum nachher. Und natürlich, diese Melodien sind verbunden auch mit den Familien. So, was bedeutet das zu der Familie, dass sie jetzt halb in Amerika lebt und halb in London und halb in Israel, dass die Musik von seinem Großvater ihn jetzt zum ersten Mal in Deutschland gespielt wird, nach dem Krieg, weil der Großvater hat in Auschwitz ermordet und jetzt die Musik hat überlebt in ein Weg aneinander, in eine Geschichte und jetzt spielen wir das. Was bedeutet das zu dir?
Kommen manchmal, oder hatten Sie das schon mehrfach wahrscheinlich, ja, dass Angehörige, Nachfahren
auch
kommen?
Ja, das war ein bisschen schwer in der Corona-Zeit natürlich, aber ja. Wir sind in ganz engem Kontakt mit den Familien und sie sind immer informiert und wir machen Videos oder wenn diese Konzerte sind auch gestreamt im Fernsehen und so, dann sie haben das gesehen. Und manchmal sie auch verbinden zwischen Familien, dass sie wussten nicht, dass sie hat die Shoah überlebt. Wir hatten das schon zweimal gehabt, dass zum Beispiel nach einem Konzert und wir haben etwas in unserem YouTube-Kanal einfach gestellt und dann hatten wir gekriegt einen Kommentar in YouTube, hat jemand geschrieben, oh, das ist das Stück von meinem Großvater. Oder Großvater. Und dann haben wir das gelesen und dachte ich, aber ich kenne die Familie, wie ich war immer in Kontakt, was passiert hier? Und dann, sie haben zum ersten Mal, da habe ich verstanden, das war, gibt zwei verschiedene Gruppen, Teile von der Familie, sie hat die überlebt und sie wussten nicht übereinander. Und nur wegen unserer Projekte, sie haben nochmal eine Verbindung gehabt. Oder eine Geschichte von zwei Freunden in diese, so nicht nur so zwei verschiedene Familien, das zum ersten Mal durch das Konzert getroffen. Und, oder, auch was bedeutet das, dass zum Beispiel zu die Freunde, zu, dass die, warum das war zu die Freunde, das hat die Shoah überlebt, sehr wichtig, die Musik von seinen Freunden, dass sie haben zusammen in der KZ geschrieben und einen Brief auf ein Briefpapier, ein Blatt geschrieben und hinter die Baracke einfach versteckt. Warum? Das war sehr wichtig zu diesen Freunden, die Erinnerung von seinen Freunden weiterzutragen.
Ich gehe so ein bisschen auf den Schluss zu und habe noch zwei Fragen. Die erste: Das ist ja ein besonderes Kooperationsprojekt, also Sie, das Ensemble, dann natürlich diejenigen Institutionen, die Sie fördern, aber auch mit der jüdischen Gemeinde in Berlin und aber eben auch hier dem evangelischen Kirchenkreis Tempelhof Schöneberg. Wie war die christlich-jüdische Zusammenarbeit bei diesem Projekt?
So, die Lebensmelodien-Projekt als großes Projekt, was wir heute kennen, hat angefangen eigentlich auch mit einer Geschichte von auch Freundschaften. Ich habe getroffen die Superintendent Michael Radatz am 9. November, sehr symbolischer Tag, vor 4-5 Jahren. Ich bin früher im Bundestag gespielt, die Gedenkstunde und am Nachmittag in der Münchner Straße, wo war früher die Synagoge. Und ich bin einfach eingeladen zu spielen, ein paar Stücke, und dann Herr Radatz war da als die Superintendent als von der Kirche, von Tempel auf Schöneberg. Und ich habe ein bisschen zu seinen Worten auch gehört, was er hat gesagt und erzählt. Und das dachte ich, wow, okay, wir können natürlich die christliche, jüdische Geschichte von der Vergangenheit, ich kenne das auch selber, mein Vater ist ein Professor in der Hebrew University von Jerusalem, genau vom medieval christliche, jüdische
die Konfliktgeschichte.
Konflikt oder Verbindung. Mhm. Und ich kenne das sehr gut auch von zu Hause. Und was bedeutet das, dass wir zusammen ein Projekt gründen mit dem Kirche? Und nach dieser Veranstaltung am 9. November, Superintendent Radatz hat mir angerufen, hat gesagt, gibt ein Karfreitag-Gottesdienst in Deutschlandfunk am 19. April. Und 19. April, das ist der Tag, der Aufstand in Warschau geht. Und hat mir gesagt, ich kann nicht diese Karfreitag jetzt Gottesdienst feiern oder machen, ohne diese, über diese Thema auch zu sprechen. Können wir etwas zusammen gründen oder können wir etwas zusammen jetzt versuchen, etwas zusammen zu machen? Und habe ich gesagt, okay, treffen wir. Wir haben in Gottlob getroffen, das ist ein Bar in der Katzenstraße, auch in Schöneberg, und ein bisschen geredet. Und dann haben wir diesen Gottesdienst einfach zusammengebaut, wo wir haben teilweise von die Brief von meine von Salome Augstluft gelesen, auch mit dem Rachefrage.
Ja, richtig so. Genau. Also eine Entscheidung, die man treffen muss, aber natürlich angemessen.
Ja. Und und zu konfrontieren mit dieser Rachefrage und mit Musik von Warschauer Ghetto, das habe ich mitgebracht. Und wir haben zusammen diese unglaubliche Gottesdienst gemacht und die Reaktion war wirklich Wahnsinn. Ja, über paar Millionen Leute haben diese Gottesdienst gehört. Wir haben ein Callcenter hier in die gemacht.
War das ein Fernsehgottesdienst?
Das war Radiogottesdienst.
Genau,
in Deutschlandfunk.
Genau, normalerweise haben wir ja nicht Millionen Gäste in Gottesdiensten. Nee, eigentlich nicht. Aber das war ein Radiogottesdienst, den wir eben übertragen und über verschiedene, auch ganz Deutschland.
Ganz Deutschland.
Und danach rufen wahrscheinlich haben sehr, sehr viele Menschen angerufen.
Viele, viele, viele Menschen angerufen nachher. Und das war eigentlich den Anfang von die Lebensmelodien-Projekt, was wir heute kennen. Natürlich die Sammlung und die Recherchearbeit habe ich das von früher gemacht, aber das war der Anfang, dass wir dachten, okay, wir müssen das etwas weitermachen und wir haben wirklich das Glück von allen Seiten, das funktioniert. Wir haben einen tollen Pianisten dabei, dass er macht die ganze musikalische Bearbeitung mit mir, Michael Cohen-Weissert. Und wir haben die ganze Nimrod-Ensemble. Sie sind all teilweise sehr berühmte Musiker, auch von die Berliner Philharmoniker oder von verschiedenen Orchestern und Francesca Zappa, Christoph Horak. Und kann ich jetzt einen langen Listennamen von nennen? Das ist, und wir haben wirklich diese Glück, dass wir können diese Projekt gründen. Und was ist...
Damit hat es angefangen, nicht? Und dann haben sie es ja auch richtig in eine institutionelle Form gebracht. Also ein Projekt, das jetzt nicht mal ein, zwei Konzerte lang dauert, sondern wirklich etwas länger geht.
Genau. Und jede Person, das hat einen Teil mit diesem Projekt, er ist Teil von unserer Lebensmelodienfamilie. Und sie wollen natürlich immer weitermachen oder weiter diese Geschichte erzählen. Und jede Musiker oder Künstler oder egal, wenn das ist hier jemand, die weil gibt auch viele Büroarbeit oder gibt viele Press oder gibt ihr, so jede Person, dass wir mit uns arbeiten, er nimmt eine Responsabilität über eine Melodie oder über eine Geschichte oder er sagt, okay, ich will das einfach weiter spielen oder weitergeben und so geht die Erinnerung weiter.
Zum Schluss, wir haben ja mit dem Podcast Menschen, die überall in Deutschland hören oder auch viele in der Schweiz. Wie kann man, wenn man jetzt nicht in Berlin ist und sie in Tempelhof besuchen kann, wie kann man mehr darüber erfahren oder auch von den Terminen erfahren, die sie auf ihren Konzertturnieren haben?
Ja, kann man alles, viel Informationen sehen in unserer Website, lebensmelodien.com, und dort gibt immer viel, viel, viel Info über, wo spielen wir die große Konzerte, wo spielen wir die Bildungsprojekte, das ist auch eine schöne Erfahrung, und kann man viel lernen und will sehen in einfach, wenn wir uns einfach googeln.
Naja, und der Name Ben Shalom, Sohn des Friedens, ist da ja vielleicht auch nochmal ein guter Wegweiser. Vielen Dank, lieber Nur Ben Shalom, für dieses wunderbare Gespräch. Alles Gute, viel Glück und viel Segen für Ihr Projekt. Und ich will unbedingt gucken, dass ich mir bald mal ein Konzert von Ihnen besuche.
Ich danke Ihnen auch und es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.